SWR 2 Tandem
Rakete.
Ja gut, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie vom Hauptbahnhof in München diese Sendung hören für 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten wir im Grunde genommen diese Sendung in Baden-Baden und zwar jetzt und am Mikrofon ist Alexandra Müller. Ja, die heutige Rakete beginnt mit einem Edmund Stoiber Zitat, denn unser Gast heute ist Johnny König, 24 Jahre alt, der gerade einen einschlagenden Hit gelandet hat. Er hat die berühmte 10 Minuten Transrapid-Rede des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Stoiber auf dem Schlagzeug vertont, das Ganze bei YouTube hochgeladen und bis vor einer halben Stunde hat er insgesamt 536.438 Klicks gesammelt. Hallo Johnny.
Hallo Alex.
Im Grunde passt diese Rede und deine Vertonung perfekt in die Diskussion gerade um den Flughafen Berlin-Brandenburg und Stuttgart 21, denn der Transrapid München, das war ein Großprojekt der bayerischen Landesregierung von 2000 bis 2008 verfolgt. Und die Idee war, dass man zwischen dem Flughafen München und dem Münchner Hauptbahnhof eine Magnetschwebebahn-Hochgeschwindigkeitstrasse, wirklich ganz wunderschönes Wort auch, entstehen sollte. Und dann sollte dort eben im 10-Minuten-Takt eine Bahn fahren. Dank einer dicken Kostensteigerung einigte man sich aber darauf, das Projekt doch nicht durchzusetzen. Johnny, erinnerst du dich noch daran, als du diese Rede zum ersten Mal gehört hast?
Ich glaube, das war auf einer CD. Entweder war das auch tatsächlich irgendeine Stefan Raab-CD oder sowas, wo die drauf war. Es ist ja alles schon sehr lange her. Ich habe es auf jeden Fall nicht live im Fernsehen verfolgt, wo er das gesprochen hat. Das war, glaube ich, ein Neujahrsempfang oder so von der CSU. Da kann ich mich nicht mehr so ganz genau dran erinnern. Ich habe es dann bloß jetzt wieder bei YouTube ausgegraben und bin über diese Genialität gestolpert.
Du hast es jetzt in den letzten Tagen sicherlich schon oft erzählt, aber erklär doch nochmal genau, was hast du da getan mit dieser Rede?
Ich habe diese Rede mir genommen und habe versucht, dieses unrhythmische Stück Wort am Schlagzeug einzustudieren. Das war so die Herausforderung dabei, weil das natürlich keinem Takt und keinem Metrum folgt. Und habe dann einfach ein Metronom darüber gelegt, damit ich irgendeine Art Referenz habe, wenn der Herr Stoiber längere Redepausen lässt oder so, dass ich dann wieder konkret einsteigen kann. Und dann habe ich mir Phrase für Phrase immer wieder angehört und am Schlagzeug übersetzt.
Da stellt sich natürlich die Frage, warum?
Na, das war ein Stück, was ich für die Schlagzeugprüfung an der Popakademie geschrieben hatte.
In Mannheim?
Genau, in Mannheim. Ich studiere da oder habe dort Schlagzeug studiert, bin quasi fertig. Genau, sollte dafür noch ein Schlagzeugstück schreiben, ein Solo eigentlich. Und ich wollte aber dann nicht so das klassische Virtuositäts-Battle höher, schneller, weiter Schlagzeug-Solo schreiben. Das können andere eh besser als ich und war auf der Suche nach was sehr Speziellem und dann kam so diese Idee, die aber auch nicht neu ist. Das hat auch schon ein anderer Schlagzeuger schon mal gemacht. Der hat so ein, der Marco Minnemann heißt der, der hat ein Stück aus dem Monty Python-Film mitgespielt. Also ähnliche Idee.
Wie lange hat es gedauert, das zu machen? Es klang nach einem langwierigen Prozess.
Ja, es hat mehrere Monate gedauert. Also erst die Ideenfindung, was will ich da genau machen und dann das Einstudieren, Silbe für Silbe, Wort für Wort, Phrase für Phrase, das war so der langwierigste Prozess. Und selbst dann, als ich es dann eigentlich zusammengesetzt hatte, das Puzzle, musste ich das einfach dann noch sehr, sehr lange spielen, bis es dann wirklich auch rund gespielt war am Schlagzeug.
Und ist es bei der Prüfungskommission gut angekommen?
Sehr gut, ja, die lagen förmlich unterm Tisch bei der Prüfung, habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen bei der Schlagzeugprüfung. Es war sehr gut, ich habe eine 1-3 bekommen, weil ich noch natürlich noch andere Stücke spielen musste. Dafür hat die Zeit dann etwas gefehlt, weil der Fokus so sehr auf der Stolperrede lag, aber 1-3 war schon wunderbar.
Du hast dann das Ganze am 30. Januar auf YouTube hochgeladen und das hat sich wie wahnsinnig im Grunde ausgebreitet. Man nennt es virales Video. Also zum Beispiel bei mir tauchte das letzte Woche irgendwann in meinem Facebook-Feed auf, irgendwie dreimal und ich habe es dann selber geteilt und war so, oh klasse. Und so ging es dann immer weiter, bis dann eben plötzlich die etablierten Medien anrufen, wie zum Beispiel wir und fragen so, was steckt dahinter? Wie viele Interviews hast du denn jetzt seitdem gegeben?
Ich weiß es nicht mehr so genau, aber es sind eigentlich nicht so viele, wie man jetzt befürchten würde. Ich glaube wahrscheinlich so 30, 35 oder so. Aber es war unheimlich spannend, das nachzuverfolgen, welche Wege das Video dann so gegangen ist und welche Medien auch wie schnell auf so einen viralen Effekt dann aufspringen können und so, wie schnell die darauf aufmerksam werden. Das war sehr spannend.
Du hast in einem Interview der Süddeutschen verraten, dass du die Vertonung als Hommage siehst und nicht als Satire.
Es ist auf jeden Fall keine Veräppelung oder, ja, wie es jetzt auch oft heißt, eben, ja, der ist ja total die tolle Verarschung und so. Das soll es nicht sein, es ist jetzt auch keine Lobhudelei oder so, sondern es war so der Ansatz, eine künstlerische Interpretation von dieser legendären Rede halt hinzubekommen. Und auch so durch diesen Refrain-Part, wo dann der Herr Stoiber zum Singen anfängt, so eine gewisse, klar, humoristische Überhöhung der ganzen Rede auch irgendwie zu kreieren. Es hat aber eigentlich nichts mit der Person Edmund Stoiber zu tun in dem Falle.
Aber es hat ja immerhin eine Einladung zum politischen Aschermittwoch der CSU eingebracht.
Ja, hurra! Hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten, dass ich da mal hingehen sollte.
Was hat Edmund Stoiber denn gesagt zu dem Lied selber?
Er fand das ja sehr cool und hat dann direkt irgendwie ein paar Tage, nachdem ich es hochgeladen hatte, gegenüber einer Zeitung gesagt, dass er sich als Texter sehr gut verstanden fühlt. Und ich glaube also, dass er deutlich humorvoller ist, als man das glauben mag. Und er hat sich dann auch gefreut. Wir haben uns dann ja, wie gesagt, eben kennengelernt. So, dann habe ich ihm dann noch ein paar weiße Sticks geschenkt. Schön weiß-blau. Er als alter Bayer, der das Herz schneller schlägt. Das war alles sehr nett. Also die auch so seine Büromitarbeiter, mit denen ich dann öfters telefoniert habe, wo es darum ging, ob wir den Song veröffentlichen dürfen auch. Die haben sich alle immer sehr gefreut, waren ganz offen und war dann alles kein Problem. Also es hat Spaß gemacht.
Genau, der Song ist jetzt seit 8. Februar erhältlich. Lohnt sich's schon finanziell?
Das kann ich noch gar nicht abschätzen. Also mit, wie gesagt, mit dem YouTube-Video habe ich bisher eigentlich nichts verdient. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Downloads es gab bei iTunes, aber ich meine, das ist jetzt nicht so der klassische Song, den man sich unter der Dusche anhören will zum Mitsingen. Deshalb, also reich wird damit definitiv niemand. Und das ist, darauf ist es auch nicht ausgelegt. Also.
Gibt es denn einen Unterschied in deinem Leben zum vor dem Video und jetzt nach dem Video?
Ja, aber hallo, sehr extrem natürlich. Also ich bin jetzt, glaube ich, seitdem das Video hochgeladen wurde, so ein-, zweimal zum Schlagzeugüben gekommen. Und ansonsten bin ich in erster Linie dabei, Interviews zu geben und den Leuten zu erklären, was mich da eigentlich geritten hat. Aber es ist natürlich super, super spannend und ich nehme alles mit, was ich bekomme und habe großen Spaß dabei.
Am Montagabend warst du sogar bei Stefan Raab in TV Total.
Ja,
wie
genau.
War's?
Hat Spaß gemacht, auch. Ne? Also war auch vor ein paar Wochen noch nicht denkbar. Und es war aber auf jeden Fall super, dass ich da auch das Stück auch live spielen durfte. Das hat mich sehr gefreut. Zwar in einer gekürzten Fassung, ohne die Band, ohne die Jungs, die beim Video dabei sind. Aber trotzdem erst drüber quatschen, so auf der Couch mal bei TV Total, ist lustig. Und dann auch noch live spielen dürfen, war klasse.
Ah, du bist natürlich auch sonst Musiker und du hast nicht nur das eine Stück. Und auf deiner Homepage habe ich den schönen Satz gefunden, Johnny König versteht sich als Musiker und das, obwohl er Schlagzeuger ist, Frechheit. Was bedeutet das?
Ja, das ist ja das große Vorurteil, ne? Die Schlagzeuger, die können halt irgendwie auf ihre Trommeln klopfen, aber sehr viel mehr steckt oft nicht dahinter. So, das ist immer so das allgemeine Vorurteil und es gibt ja so viele Schlagzeugerwitze von wegen, ah ja, alle Musiker auf die Bühne und die Schlagzeuger bitte auch und so. Und das muss man sich dann permanent anhören. Und ich schreibe aber einfach auch selber sehr viel für die Bands, in denen ich spiele, schreibe viel Songs und habe auch Gesangsunterricht gehabt, Klavierunterricht, Gitarrenunterricht und deshalb sehe ich mich da einfach nicht nur als der crazy Schlagzeuger hinter der Schüssel da hinten.
Aber was ist denn das Spannende am Schlagzeug? Warum fasziniert dich das als Instrument?
Also es macht erstmal unheimlich Spaß, was man damit bewirken kann. Zum einen hält man die ganze Band zusammen, man gibt den Takt an, so doof das ja klingt, aber man synchronisiert die Band und kann einfach auch das Publikum extrem animieren am Schlagzeug. Also ich weiß nicht, ob das Publikum tanzen würde zu irgendeinem Song, wo kein Schlagzeug drin ist zum Beispiel. Und meiner Meinung nach kann man aber auch, steckt im Schlagzeug auch noch sehr viel mehr als jetzt einfach nur das Ufta, Ufta, Rums, 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 rumgerhythmisiere. Nee, das war ein komisches Wort, egal. Und ich versuche eigentlich auch sehr viel mit Sounds zu spielen und darüber auch Stimmungen zu erzeugen beim Schlagzeugspielen. Das macht großen Spaß.
Mhm. Mit 8 Jahren hattest du quasi deine erste Begegnung mit dem Schlagzeug, das lasse ich in deinem Lebenslauf. Ja. Erinnerst du dich noch an den Moment?
Ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau daran, wie das war. Ich habe mit 8 Jahren dann angefangen, Schlagzeug zu spielen in Weiden in der Oberpfalz, meinen ersten Lehrer gehabt. Und das war sehr cool, weil ich bei ihm, dem Thomas Stock heißt er, da durfte ich noch gar nicht das komplette Schlagzeug spielen, sondern nur die Snare Drum. Und musste erst so ein halbes Jahr lang durch diese harte Schule, bevor ich dann als Schlagzeug durfte. Aber das hat sich definitiv gelohnt, weil man da natürlich dann nochmal sehr extrem erstmal nur eine rhythmische Ausbildung bekommt und zählen lernt und so. Und dann am Schlagzeug lässt sich das dann alles leichter umsetzen.
Ich muss ja doch fragen, auf dem Foto, auf dem Pressefoto oder auf einem der Pressefotos ist eine Backform auf deinem Schlagzeug.
Ja, das ist noch ein anderes Stück, was ich geschrieben habe. Das ist quasi ein Schlagzeug bestehend nur aus Kochtöpfen und Küchenutensilien. Das habe ich auch bei dem Konzert gespielt, wo auch die Stolpernummer jetzt aufgenommen wurde. Und das heißt, da existiert auch ein Video davon. Mal gucken, wann ich das mal veröffentliche oder so. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, was da für Klänge rauskommen. Macht Spaß.
Die SWR 2 Tandemrakete heute mit dem viralen Schlagzeugstar Johnny König, der gerade Deutschland und vielleicht auch bald die Welt erobert mit seiner Vertonung der Transrapid-Rede von Edmund Stoiber. Johnny, geboren bist du in Ludwigsburg, dann ein Ausflug nach Bayern und dann Tübingen, jetzt wieder Mannheim. Ist es hier eine gute Region zum Musik machen?
Das auf jeden Fall. Also Mannheim ist, was so die ganze Musikförderung angeht, natürlich extrem weit vorne dabei durch die Ansiedlung der Popakademie und diverse andere Institutionen im Kulturamt. Es gibt eine Popförderung und so. Es gibt sehr viel Musikförderung. Was in Mannheim noch so ein bisschen fehlt, ist so die Clublandschaft, finde ich, dass man auch mit Nachwuchsbands dann spielen kann. Es gibt natürlich große Locations, aber so die kleineren Sachen mit 50er bis 100er Clubs, das fehlt so ein bisschen. Aber ich genieße sehr in Mannheim und habe auch jetzt noch keine Ambitionen, nach Berlin oder Hamburg abzuzischen. So.
Wann hat dich denn der Wunsch gepackt, Berufsmusiker zu werden?
Ich glaube, das ist ein fließender Prozess gewesen. Also ich habe, wie gesagt, mit 8 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen, habe dann in Tübingen meine erste Band dann auch gehabt, die erste eigene Band. Und
was habt ihr gemacht?
Das war so, ja, so Schüler-Punkrock halt, ne? Was man halt so macht. Caged Universe hieß die Band. Auch ein sehr guter Titel. So, als es dann zum Abi hinging, war eigentlich schon klar, ich will auf jeden Fall was mit Musik machen. Vielleicht werde ich irgendwie Tontechniker, keine Ahnung, aber am liebsten natürlich Schlagzeuger. Und dann habe ich noch den Zivildienst eben gemacht und dann versucht, an die Popakademie zu kommen, hat nicht funktioniert. Musste dann nochmal eine Ehrenrunde drehen quasi, ein Jahr später nochmal versucht und dann hat es auch geklappt.
Warum ausgerechnet die Popakademie? Was hat dich da gereizt?
Ich hatte mich natürlich nicht nur an der Popakademie beworben, ich hatte mich auch an Jazzhochschulen und so beworben. Allerdings habe ich da eigentlich keine Chance gehabt, weil ich komme nicht aus dem Jazz, habe nie wirklich groß Jazz gespielt. Und alle meine Bands, ob es jetzt Punkrock ist oder irgendwie Singer-Songwriter-Musik war, das kommt ja alles aus dem Pop. Und dann hat mich das, war das eigentlich auch so das Einzige, was man natürlich irgendwie als Studium machen kann in Deutschland. Es gibt in Hamburg noch den Pop-Kurs, heißt das. Den habe ich auch gemacht vor der Pop-Akademie. Das ist dann nur 2x3 Wochen, so ein Intensiv-Networking-Ding für junge Musiker. Ja, und dann hat es an der Pop-Akademie Gott sei Dank geklappt. Und dann war das auch vollkommen klar, dass ich da hingehe.
Was war denn die wichtigste Lektion, die du da gelernt hast?
Ich glaube, das Wichtigste an der Popakademie ist das ganze Netzwerk, was man sich aufbaut. Also die Mitstudenten, es gibt ja auch noch den zweiten Studiengang Musikbusiness. Das sind dann nicht die Musiker, sondern die Jungs, die dann später irgendwo in der Plattenfirma sitzen und dir einen Vertrag anbieten, wenn es ganz gut läuft. Das Netzwerk wächst ja jetzt dann einfach weiter. Also die Leute kommen jetzt unter in irgendwelchen Musikindustriefirmen und auch die ganzen Musiker, die man kennenlernt. Aber gleichzeitig für mich war es auch ganz spannend, gezwungen zu werden, tatsächlich Schlagzeugstücke zu schreiben, weil ich davor sehr skeptisch war gegenüber Schlagzeugsoli und so, weil ich finde, das ist so ein Thema, das ist irgendwie gerade durch, so, ne, immer so das Battle und so dieser Battle-Charakter beim Schlagzeug-Solo, den finde ich irgendwie nicht so spannend. Und
was heißt Battle-Charakter?
Naja, das ist halt immer einfach wirklich nur schneller, schneller, höher, weiter, so, und so ein bisschen die Musikalität teilweise flöten geht. Es gibt auf jeden Fall natürlich andere Ausnahmen, so, ne, es gibt unglaublich gute Drummer, die auch sehr musikalisch spielen, aber da hat's mir davor eigentlich immer gegraut, so dass ich bei der Schlagzeugprüfung dann ein Schlagzeugsolo machen sollte. Und das war dann aber gleichzeitig auch so der Anreiz zu sagen, ja, okay, ich muss irgendwie was machen, was anders ist, was sich davon abhebt und muss da selber irgendwie eine neue Herangehensweise an mein Instrument finden. So, und das war spannend.
Eines der spannendsten Projekte, finde ich, die du machst, also eine Band, ist die Schlagzeugmafia, die ja quasi nur aus Schlagzeugern besteht.
Genau.
Was genau tut ihr da? Ja.
Da sind wir 5 Drummer tatsächlich und das Ganze ist so angelehnt an so die amerikanischen Drum Lions und so. Vielleicht hast du das gesehen bei Peter Fox, der hatte auf Tour auch so ein paar Drummer dabei, die dann alle Snare-Drum spielen einfach und gemeinsam Choreografien machen. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Wir haben jeder eine Trommel und spielen synchron und machen dazu irgendwie ein paar Tricks und ausgefallene Choreografien, tanzen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich das mal machen würde. Tanzen dazu und so. Und also das Ganze ist ein sehr humorvoller Show-Act eigentlich, ja.
Tretet ihr viel damit auf?
Es könnten viel mehr Auftritte sein, natürlich, ne? Aber wir spielen schon relativ regelmäßig, hauptsächlich eben als Show-Act bei Firmenveranstaltungen oder bei Galas und so. Also es ist jetzt nichts, womit man ein abendfüllendes Programm macht oder so.
Und ihr seid alle aus dem Umfeld der Popakademie?
Wir sind alle ein Jahrgang sogar. Wir sind einfach mein Schlagzeugjahrgang quasi, mit dem ich angefangen habe an der Popakademie. Und wir saßen immer so vor den Schlagzeugstunden zusammen und haben ein bisschen getrommelt. Und irgendwann haben wir gesagt, ja komm, machen wir doch eine Band draus.
Also du bist noch in anderen Projekten. Also auf deiner Homepage sind noch die Zappler.
Genau, ja.
Was machst du da?
Die Zappler, das ist auch schon eine meiner ältesten Bands, noch aus Tübinger Zeiten. Und wir hatten irgendwann mal die Schnapsidee, wir haben alle in verschiedenen Punkrock-Bands gespielt und so, eben hier Caged Universe und so. Und da hatten wir irgendwann so die Schnapsidee, wir wollen jetzt mal sowas in Richtung Schlager machen und so eine Schlagerparodie. Und mittlerweile ist das von dieser Grundidee, hat sich das ein bisschen verabschiedet und es ist tatsächlich einfach eine deutsche Party-Polka-Band und das macht riesig Spaß. So, wir machen da immer sehr amüsante, humorvolle, augenzwinkernde Texte und die Live-Shows machen wahnsinnig Spaß, weil das Publikum natürlich abgeht. Wir gehen ab und schwitzen uns einen ab. Und also das ist einfach ein Herzensprojekt und macht großen Spaß.
Und wenn du sagst, du schreibst auch selber Songs, das ist dann unter anderem für diese Projekte?
Genau, absolut. Also für die Zappler schreibe ich viel. Bei der Schlagzeugmafia ist es so, da schreiben wir eigentlich fast dann immer gemeinsam so im Proberaum, was unfassbar anstrengend ist, wenn 5 Schlagzeuger eine Trommel vor sich haben und jeder hat eine tolle Idee. Das ist immer sehr laut. Für die Zappler schreibe ich das meiste und ansonsten aber auch eben für mein eigenes, in Anführungsstrichen, Solo-Projekt eben am Schlagzeug. Und letztes Jahr habe ich auch für ein Musical Musik geschrieben zum Beispiel und für Werbefilme. Also
musst du dann manchmal so die Schlagzeugerbrille quasi abnehmen, wenn du einen Song schreibst?
Nee, eigentlich nicht, weil das ist für mich eigentlich ganz natürlich, dass ich auch Songs schreibe. So, dafür habe ich auch damals noch in Tübingen dann eben auch Gitarrenunterricht genommen und habe da auch dann direkt angefangen, Songs zu schreiben. Und das würde mir sehr fehlen, wenn ich jetzt nur noch als Schlagzeuger unterwegs wäre und von irgendeinem größeren Act, wo ich mich nicht kreativ einbringen könnte, dann würde mir das, glaube ich, schon sehr fehlen, dass ich auch selber kreativ sein kann.
Diese Stolpergeschichte ist ja schon fast so ein bisschen Konzeptkunst. Ist das was dich interessiert oder wonach suchst du so beim Songschreiben oder beim Musikschreiben?
Also das kommt natürlich sehr aufs Projekt drauf an, für welches Projekt man schreibt, aber gerade was jetzt auch das Stolper-Projekt angeht, beziehungsweise das ist ja im Prinzip mein Solo-Projekt, da ist schon der Anspruch, dass es künstlerisch sehr anspruchsvoll sein soll und gleichzeitig sehr unterhaltsam sein soll, was bei der Stolperrede natürlich gelungen ist. Und definitiv der Anspruch, dass es irgendein Element haben muss, was ein bisschen unorthodox ist, was Experimentelles, was Neues. Und beispielsweise habe ich auch einen Song geschrieben, bloß aus Münzgeräuschen oder sowas, Münzen über den Tisch ziehen und fallen lassen und keine Ahnung. Und so Geschichten finde ich spannend, also einfach mal neue Sachen ausprobieren und nicht immer nur am Schlagzeug zu sitzen, sondern rhythmische Sachen auch mit anderen Instrumenten zu machen.
Wenn es um Vielfalt geht, dann kannst du dich wirklich sehen lassen musikalisch. Also neben den 3 Bands gibt es noch mehr Bandprojekte und außerdem hast du auch schon Filme und Werbung vertont. Was hast du denn da getan?
Genau, also ich mache regelmäßig so Werbefilme für die Firma von meinem Vater, die vertone ich und habe aber auch letztes Jahr Musik für ein Musical geschrieben zum 60-jährigen Baden-Württemberg-Jubiläum. Und genau, das ist so das zweite Standbein neben Schlagzeugspielen selber.
Sind das dann wirklich auch ein bisschen so pragmatische Projekte, wo es ums Geldverdienen geht?
Klar, absolut. Also da in der Werbeindustrie und so, da lässt sich natürlich noch ein bisschen Geld verdienen. Und es ist aber auch einfach für mich eine Herausforderung. Also mal was ganz anderes zu machen, nicht im Bandkontext, sondern einfach selber Musik zu produzieren. Und auch gerade was Werbefilme oder sowas angeht, sind die Anforderungen natürlich an irgendeinen Song ganz anders als jetzt im Pop-Schema. So.
Wie ist es denn überhaupt jetzt quasi nach Abschluss der Pop-Akademie? Kannst du ganz gut leben von dem, was du so tust?
Also ich glaube, ohne den Zuschuss der Eltern geht's jetzt gerade noch nicht. Ich gebe allerdings ein bisschen Unterricht und könnte das jederzeit auch ausbauen und dann darüber mehr verdienen, aber ich will jetzt das jetzt nicht direkt irgendwie zu arg ausbauen, weil ich natürlich Zeit haben will, um meine eigenen Projekte jetzt voranzuschieben. Das muss man dann aber mal sehen, wie sich das dann irgendwann trägt. Also noch geht's nicht.
Ist denn ein großer Schüleransturm jetzt gekommen, nachdem das Video so eingeschlagen ist mit der Stolperrede?
Also das weiß ich nicht genau. Es ist auf jeden Fall so, dass ich an der Musikschule, wo ich unterrichte, jetzt natürlich oft drauf angesprochen werde und die Schüler das alle ganz toll finden. Und vielleicht hat es auch meinen Marktwert da an der Musikschule jetzt ein bisschen gebessert. Aber ich habe jetzt noch keine persönlichen Anfragen bekommen, ob ich jemandem noch Privatunterricht geben kann oder so.
Ist denn Berühmtwerden schon auch so ein bisschen ein Teil dessen, warum man zur Popakademie geht? Also war das so... Also, ne, ist das so die große Hoffnung, okay, eines Tages ganz groß rauskommen?
Nee, würde ich eigentlich nicht sagen. Also die Hoffnung ist es, von Musik leben zu können. Und auch so das, was viele denken, dass man an der Popakademie so zum Star ausgebildet wird oder so, ist mal doof gesagt wirklich völliger Quatsch. Also man wird in erster Linie am Instrument ausgebildet und bekommt gleichzeitig aber auch Unterricht darüber, wie die Musikindustrie aufgebaut ist, welche... in Anführungsstrichen Player es da alle gibt, und es ist tatsächlich auch viel so Musik-BWL, sage ich mal, dabei, was aber meiner Meinung nach sehr hilfreich ist, wenn man sich da auch ein bisschen auskennt und weiß, in welches Haifischbecken man da eigentlich springen will gerade.
Ist es auch so, dass man so ein bisschen auf, also quasi wie beim Schauspiel, so auf Rolle gecastet wird, dass man, also das so heißt, so ja, das ist die Richtung, damit kannst du gut Geld verdienen, was weiß ich, Indie-Rock oder so?
Nee, gar nicht. Es ist komplett freigestellt, welche Musik man machen will. Man muss aber auf jeden Fall jedes Jahr auch eine Prüfung spielen mit einer Band. Aber da sind dann nicht die Kriterien, wie massentauglich das ist, sondern ob es kreativ ist, wie es handwerklich ist, und genau, das sind so die Kriterien. Also es ist jetzt nicht so, dass einem da gesagt wird, hey, so wie du ausschaust, du müsstest unbedingt die Musik machen, das wäre dann der Renner. Also das ist absoluter Quatsch, das wird auch nie funktionieren.
Du hast ja jetzt quasi schon deinen ersten persönlichen Renner kreiert mit der Stoiber-Geschichte. Interessiert sich dann jetzt gleich sozusagen die nächste tolle Rede von zum Beispiel Trapattoni oder so nachzulegen und den nächsten YouTube-Hit zu landen?
Das ist jetzt natürlich das große Thema, ne? Das fragen alle, wann jetzt der Trapattoni kommt oder irgendeine andere Stoiber-Rede, aber das reizt mich eigentlich jetzt nicht. Ich bin eigentlich der Meinung, dass man die Idee jetzt nicht nochmal aufgießen sollte, weil das wird dann auch das nicht toppen können, und ich bin eher auf der Suche, was kann ich jetzt Neues nachlegen, was denselben Anspruch hat, also so künstlerisch wertvoll, aber gleichzeitig auch sehr unterhaltsam für die Masse so ist, und da bin ich aber eher der Meinung, dass es da was Neues geben sollte.
Das heißt, du arbeitest schon an einem Schlagzeug-Solo-Programm für dich?
Genau, also es ist kein reines Schlagzeug-Solo-Programm, sondern es sind Stücke dabei, die eben zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt hatte, mit Münzgeräuschen oder auch nur Konzeptsongs zum Thema Strom gibt's ein Lied, was nur aus so Klinkenkabel brummen. Ich weiß nicht, der ein oder andere Nerd weiß jetzt, was ich meine. Die anderen fragen sich nur, hey, was redet der? Nee, aber es muss nicht immer ein Schlagzeug-Solo sein oder so. Und es wird immer auch eine Band geben bei dem Programm.
Und ist es das, was du dann da machst? Ist es dann wirklich, sind es Konzerte, wo man jetzt auch tanzen könnte? Oder ist es mehr so sitzen und zugucken und intellektuell irgendwie berieselt werden?
Das muss ich dann mal noch, das muss ich zeigen, glaube ich. Also tanzbar ist vielleicht das ein oder andere Stück dann schon, aber ich glaube schon eher, dass es wahrscheinlich besser zu einem Sitzpublikum passen würde, dann, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wo man so vielleicht auch so Richtung Blue Man Group oder so, ne, das ist dann auch künstlerisch anspruchsvoll, aber unterhaltsam, und sowas auf Kleinkunstebene fände ich sehr spannend.
Mhm. Wann und wo kann man dich denn sehen? Allein oder mit zum Beispiel der Schlagzeugmafia?
Das habe ich jetzt überhaupt nicht im Kopf. Ich bin aber mit dem Stolper-Song bin ich im September zum Beispiel in Berlin auf einem Performance-Festival, und mit den Zapplern jetzt relativ viel an, auch noch auf Festivals und so. Und wie gesagt, die Schlagzeugmafia ist meistens eher bei Firmenfeiern und so. Es sind jetzt nicht so die öffentlichen Konzerte. Aber man erfährt es auf meiner Homepage johnnykönig.de.
Danach hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Johnny. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück noch bei dem, was jetzt passieren wird.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Das war die SWR2 Tanne-Makete, und zu Gast war der Musiker und Schlagzeuger Johnny König. Vielen Dank auf jeden Fall. Die Redaktion dieser Sendung hatte Elinor Krugmann, und die Musik hat Bettina Stender zusammen mit unserem Gast ausgesucht, und in der Technik saß Rudyard Hasel. Am Mikrofon war Alexandra Müller. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.